Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das war in der Sprache der Lakota. Und ich habe gesagt, dass ich mich freue, dass heute hier überhaupt auf der Messe schon so viel los ist und dass hier so viele Kinder sind. Und ich lese euch heute etwas vor aus einem ganz wunderbaren Buch, und zwar Wahini. Und der Grund, warum der Verlag dieses Buch gedruckt hat, ist, dass hier in Deutschland es ganz wenig Literatur nur gibt, wo wirklich das Leben der Indianer gezeigt wird. Und ganz schlimm ist auch, was Kindern über Indianer gezeigt wird. Das sind teilweise sehr nette Geschichten, haben aber mit Indianern nichts zu tun. Ich war jetzt letztens wieder in ein paar Schulen und dann frage ich die Kinder immer, welche Indianer kennt ihr denn? Ihr dürft dreimal raten, was die dann alle schreien. Was kennen Indianer? Die Kinder an Indianern? Genau. Ja, Kari! Und dann stehe ich immer da und sage, das ist aber kein Indianer. Dann sind die voll entsetzt. Die glauben mir natürlich erstmal kein Wort. Ich muss es ihnen beweisen, warum das kein Indianer sein kann. Und zeige eben dann auch, was an Fehlern drin ist oder auch, wie Indianerkinder wirklich sind. Und dann fragen die auch, ja, wieso wird denn dann sowas gemacht? Ja, mei, als Autor kann man ja schreiben, was man will. Es gibt ganz viele Bücher, die über Indianer, die null recherchiert sind. Da hat man einfach eine Idee und schreibt das, ohne dass man sich wirklich mit diesem Volk beschäftigt. Und ich als Autorin habe da einen anderen Anspruch. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Menschen verstehen möchte, dann muss ich die Sprache sprechen. Und ich habe wirklich jahrelang Lakota gelernt. Und war jetzt letztens wieder in Berlin, deswegen kann ich es jetzt wieder ein bisschen besser. Weil wenn man eine Sprache nicht pflegt, vergisst man sie auch. Und das hat mir dann leid getan. Außerdem habe ich mir gedacht, in meinem Größenwahn, ach, jetzt lerne ich mal noch Menominee. Habe aber festgestellt, je mehr ich Menominee lerne, desto mehr verlerne ich die andere Sprache. Und habe ich mir gedacht, jetzt reicht's, ich bleibe jetzt lieber bei Lakota. Und weil da bin ich immerhin schon so weit, dass ich Geschichten lesen kann, dass ich mich unterhalten kann. Und das wäre schade, wenn ich das wieder verliere. Und wenn man eine Sprache kann, dann merkt man auch ein bisschen, wie Indianer denken. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich mit Primärliteratur beschäftigt. Also wenn ich einen Roman schreibe, dann gucke ich bei der Primärliteratur. Ich schaue, was haben Indianer geschrieben? Oder was haben Reisende geschrieben, die vielleicht wirklich um 1830 bei den Indianern waren? Und das ist sehr interessant. Und die schreiben teilweise ganz andere Dinge, als was heute hier immer wieder auch im Fernsehen zu sehen ist. Wer von euch hat die Neuverfilmung von Winnetou gesehen? Ach du grüne Neune, zu viele. Es gibt da in diesen Filmen keine einzige Szene, die richtig wäre. Also wenn ihr das gesehen habt, ich sage immer, wenn mir in meinen Romanen, in meinen Büchern was nicht gefällt, so, oh, Dateipapierkorb löschen, das macht ihr bitte auch, Dateipapierkorb löschen. Man kann das ja sich anschauen, kann ja spannend sein, ja. Aber wenn ihr wirklich etwas über Indianer wissen wollt, müsst ihr andere Filme euch anschauen oder andere Bücher lesen. Und am besten Bücher, die Indianer geschrieben haben. Weil auch wenn ich zum Beispiel schreibe, ist das immer nur eine Annäherung. Aber es gibt auch inzwischen ganz tolle indianische Autoren, die schreiben meistens sehr lustig, weil Indianer sehr lustige Menschen sind. Und da kann ich euch sehr empfehlen, da gibt es ein paar Schulen, haben jetzt auch schon, zum Beispiel von Sherman Alexis, das Tagebuch eines Freizeitindianers gelesen, da bin ich immer sehr froh, weil das ist wirklich nochmal eine andere Herangehensweise. Ich erzähle euch heute was über Wahini. Das ist ein Indianermädchen, die um 1830 herum geboren wurde und noch zu der Zeit aufgewachsen ist, als die Weißen eigentlich erst gekommen sind. Und die ist auch sehr alt geworden, dieses Mädchen. Und die hat dann später einen Anthropologen ihre Geschichte erzählt. Sehr genau erzählt, was sie als Kind oder auch als junge Frau wirklich gemacht hat bei ihrem Volk. Und deswegen ist das eine ganz wertvolle Quelle, weil man mal wirklich lesen kann, wie haben die denn wirklich gelebt? Was haben die gemacht? Und das Spannende bei der Wahini ist, dass die auch zum Beispiel beschreibt, was haben die denn die Kinder gespielt? Was haben die denn so den ganzen Tag gemacht? Wusstet ihr überhaupt, dass es schon ganz früh bei den Indianern ein Trampolin gab? Was? Was meint ihr eigentlich, was Indianerkinder den ganzen Tag gemacht haben? Denen ist auch ganz viel eingefallen, sich die Zeit zu vertreiben. Und ich habe festgestellt, auch die Indianerkinder hatten schon ein Trampolin. Was bei uns sonst immer im Garten steht, das hatten die auch. Und ich werde euch etwas vorlesen, was ein bisschen erzählt, was die Wahini so gespielt hat. Ich brauche ein Zeichen, wenn ich noch 5 Minuten habe. Es scheint, dass die Weißen denken, dass indianische Kinder weder Spiel noch Freude kennen. Solche Vorstellungen finde ich sehr komisch. Wie kann ein Kind ohne Spiele aufwachsen? Ich habe Kinder in unserer Reservationsschule gesehen, die Spiele des weißen Mannes spielten. Baseball, Völkerball, Murmeln. Wir Indianerkinder hatten auch Spiele. Ich finde, unsere Spiele sind besser als die der Weißen. Ich schaue zurück auf meine Zeit als kleines Mädchen und finde, dass dies die glücklichste Zeit meines Lebens war. Wie schön wäre es, alle meine Spielkameraden wiederzusehen. Einige von ihnen leben noch. Und wenn wir uns bei Festen oder dem Lager zum 4. Juli treffen, erzählen wir immer, wie schön es damals war. Meine kleine Halbschwester war normalerweise meine Spielkameradin. Sie war 2 Jahre jünger als ich und ich liebte sie innig. Sie hatte einen schönen Namen, kalte Medizinfrau. Auf der Prärie wächst eine Blume mit langen gelben Wurzeln. In den alten Tagen kaute ein Krieger, wenn er auf der Flucht vor Feinden war und müde wurde, ein klein wenig von der Wurzel und rieb sich dies dann auf die Augenlider. Das kühlte die Augen und die Augenlider und ihr hielt ihn wach. Daher wurde die Pflanze kalte Medizin genannt. Wenn mein Vater meine Schwester beim Namen rief, dachte er an die Pflanze und an die vielen Male, die er mutig an Kriegszügen teilgenommen hatte. Als Spielstätte hatten meine Schwester und ich an warmen Tagen die Flächen zwischen den Hütten oder dem Boden unter dem Maisgestell und an den kühlen oder verregneten Tagen spielten wir auf dem weiten Boden der Erdhütte. An den heißen Tagen im Monat des Kirschmondes spielten wir auch gerne in der Erdhütte, denn dort war es angenehm kühl, niemals heiß und stickig, wie in den Häusern der Weißen. Im Herbst, wenn die Sonne oft schien, spielten wir in dem großen gelben Lichtkreis, den das Sonnenlicht durch das Rauchloch warf. Wir spielten gerne Haushalt, besonders wenn wir in den Frühlingstagen aus dem Winterlager zurückkehrten und wieder draußen spielen konnten. Mit der Hilfe der Nachbarskinder sammelten wir lange gegabelte Stöcke. Diese wurden wie ein Tipi aufgestellt und mit geliehenen Roben abgedeckt. In dieses Spielzelt brachten wir Essen und dann hatten wir ein gemeinsames Festessen. Manchmal spielten auch kleine Jungen mit uns und dann war es wie in einem richtigen Haushalt. Wir Mädchen wählten jeweils einen kleinen Jungen als Ehemann. Ich sagte zu meinem kleinen Ehemann: Alter Mann, nimm deine Pfeile und gehe einige Bisons töten. Wir sind hungrig, geh jetzt los. Mein kleiner Ehemann lief zu seiner Mutter und erzählte ihr von unseren Bedürfnissen. Sie lachte und gab ihm eine gekochte Bisonzunge oder Pemmikan, getrocknetes Fleisch, gemischt mit Kürbis und Fett. Diese und alle anderen Speisen, die uns die Jungen brachten, legten wir Mädchen auf frisches, grünes Gras. Dann setzten wir uns, um zu speisen. Die Mädchen aßen auf der einen Seite der Feuerstelle, die Jungen auf der anderen, genauso wie wir es bei den Erwachsenen gesehen hatten. Nur gab es da keine richtige Feuerstelle. Wir stellten uns nur vor, dass wir an einer säßen. Im Sommer gingen meine kleine Schwester und ich oft an den Fluss, um Lehm zu holen. Aus diesen formten wir dann verschiedene Figuren. Es gibt einen weichen, bläulichen Lehm, den man an den Ufern finden kann. Der eignet sich hervorragend zu modellieren. Wir formten am liebsten menschliche Figuren, Männer, Frauen und kleine Kinder. Diese trockneten wir im Schatten. Die Sonne hätte sie rissig gemacht. Ich denke, dass diese Figuren nicht besonders schön waren. Wenn wir einen Mann aus dem Lehm formten, hatte dieser immer drei Beine, sonst wäre er umgefallen. Ich hatte eine aus Schilf geflochtene Puppe. Schildkrötenfrau hatte sie mir gemacht. Es war keine richtige Puppe, sondern eher eine Kindertrage, so eine, wie sie die Frauen gebrauchen, um kleine Kinder zu tragen. Im Winter spielte ich mit meiner ledernen Puppe mit den Perlenaugen. Meine Großmutter hatte mir ein kleines Bett für meine Puppen gemacht. Der Rahmen war aus Weide und es war mit Häuten von Erdhörnchen bespannt. In dieses Bett legten meine Schwester und ich unsere Puppen zum Schlafen. Wir hatten ein Ballspiel, das ähnlich war wie Eishockey, aber auf der Wiese gespielt wurde. Es war ein Frauenspiel, aber auch wir Mädchen spielten es mit gebogenen Stöcken. Wir hatten auch einen großen weichen Ball, der mit Antilopenhaaren ausgestopft war. Diesen hielten wir mit den Füßen in der Luft. In dem Spiel ging es darum zu sehen, wie lange ein Mädchen den Ball mit den Füßen in der Luft halten konnte, ohne dass er den Boden berührte. Einige schafften es über 100 Mal. Das machte viel Spaß. Im Winter gingen wir mit kleinen Schlitten aus Bisonrippen rodeln. Aber Schlittenfahren war eher etwas für Jungen und ältere Mädchen. Es gab jedoch einen anderen Untersatz, den wir Mädchen mochten. Bei einer Büffelhaut liegen an den Flanken die Haare nach hinten. Ich lieh mir eine Haut von meinen Müttern und band durch zwei der Löcher im Kopf ein Band. So eine Haut war ein guter Schlitten. Auch im Sommer konnte man so steile Hänge herunterrutschen. Mit dem Kopf voran glitten wir auf dem Fell sanft über das weiche Gras. 13- oder 14-jährige Mädchen mochten das Spiel Werfen in einer Decke oder Füße wackeln. Das gab 15 oder 20 Spieler. Eine frisch getrocknete und auf der Haarseite geschabte Haut wurde dafür ausgeliehen. Die Haut hatte an den Rändern Löcher, weil die Frauen sie hineinschnitten, um die Haut beim Gerben am Boden festzumachen. In diese Löcher steckte man einen Holzstock und drehte ihn herum. Und so hatte man einen Griff. Entlang des Grabens auf der einen Seite des Dorfes wuchs hohes Gras. Die Spieler holten mehrere Armvoll davon und legten es auf einen Haufen. Und dann legten sie die Haut darüber. Jeder Spieler nahm einen Griff an der Hand und gemeinsam zogen sie die Haut straff. Und ein Mädchen durfte sich nun mit dem Gesicht nach oben auf die Haut legen und mit einem schnellen Ruck warfen die anderen sie in die Luft. Dann landete sie auf ihren Füßen, um erneut hochgeworfen zu werden. Es ging darum zu sehen, wie viele Male man sie nach oben werfen konnte, ohne dass sie fiel. Einige Spieler wurden 10-mal oder öfter hochgeworfen, bevor sie die Balance verloren. Jedes Mal, wenn das Mädchen herunterkam, drehte es sich nach links oder rechts. Wenn es schließlich fiel, dann schützte sie der Grashaufen vor Verletzungen. Wenn ich umgezogen war, dann schimpften meine Mütter mit mir. Sie waren gute Frauen und wollten mich nicht bestrafen. Manchmal erschreckten sie mich, damit ich brav war. Dann sagten sie, die Eule wird dich holen. Diese Drohung hat mit einem alten Brauch zu tun, den ich euch erzählen werde. Bis ich etwa 9 Jahre alt war, schnitt man mir die Haare kurz. An beiden Seiten des Kopfes ließ man Haarbüschel, die aussahen wie die Hörner einer Eule. Schildkrötenfrau schnitt mir gewöhnlich die Haare. Sie benutzte dazu ein großes Stahlmesser. Ich habe gehört, dass man in alten Tagen eine dünne Klinge aus Feuerstein benutzte. Ich mochte es nicht, wenn Schildkrötenfrau meine Haare schnitt, denn sie zog immer daran. »Warum schneidest du mir die Haare, Großmutter?« fragte ich eines Tages. »Weil es unser Brauch ist«, antwortete sie. »Ich werde dir eine Geschichte dazu erzählen.« Vor vielen tausend Jahren lebte einmal eine große Eule. Sie war stark und hatte magische Kräfte, aber sie war ein schlechter Vogel. Wenn die Jäger Bisons töteten, machte die Eule das ganze Fleisch bitter, sodass die Indianer nicht essen konnten und immer Hunger hatten. Auf dieser Erde lebte ein junger Mann, Sohn der Sonne. war sein Name, denn die Sonne war tatsächlich sein Vater. Er hörte, dass die Menschen Hunger litten und kam, um ihnen zu helfen. Die Eule lebte in einem hohlen Baum, der hoch oben im Stamm ein Loch hatte. Sohn der Sonne erklomm den Baum, und als die Eule aus dem Loch herausschaute, ergriff er sie im Nacken. »Lasst, Sohn der Sonne, mich nicht töten«, rief die Eule den Menschen zu. »Ich bin ein schlechter Vogel gewesen. Von nun an werde ich gut sein und euren Kindern helfen. Wenn eure Kinder in dem Alter sind, dass sie verstehen, was ihr sagt, dann schneidet ihnen die Haare und lasst zwei Büschel ähnlich den meinen stehen. So werden sie aussehen wie eine Eule. Ich werde mich immer daran erinnern und den Kindern helfen, damit sie stark und gesund werden. Wenn ein Kind weint oder ungehorsam ist, dann sagt, die Eule wird dich holen. Das wird das Kind erschrecken und es gehorsam machen.« Also auch bei den Indianern gab es den Buhmann. »So erschreckten mich meine Mütter, wenn ich ungezogen war. Und Rote Knospe rief dann, »O Eule, ich habe eine schlechte Tochter, komm!« »Ich werde lieb sein, ich werde lieb sein«, habe ich dann gerufen und bin zu meinem Vater gelaufen. Ich wusste, er würde nie zulassen, dass mich die Eule holt. Und dieses Indianermädchen, die Wahini, die beschreibt sehr genau, was sie auch so den ganzen Tag gemacht hat, wie Maisfelder angelegt werden, welche Werkzeuge sie hatten, was sie den ganzen Tag gemacht hat. Manchmal schreibt sie, was Krieger gemacht haben, wenn die unterwegs waren, was haben ältere Leute gemacht, welche Geschichten sind erzählt worden. Und von daher ist das eine ganz wichtige Quelle. Und nachdem das so nett geschrieben ist, ist es einfach auch für Kinder geeignet. Und sie beschreibt auch, wie sie heiratet und dann auch auf Büffeljagd gegangen wird, zum Beispiel. Und das Lustige an dem Buch ist, sie beschreibt natürlich auch hier in Deutschland, wenn Kinder Indianer spielen, die haben dann immer so tolle Namen, ja? Was weiß ich, starker Adler im Kindergarten oder starker Büffel oder schneller Hirsch oder sowas, ja? Kennt ihr vielleicht. Und das Lustige ist, dass Indianer oft sehr lustige Namen hatten. Und hier sind zum Beispiel bei dieser Büffeljagd so ein paar Krieger dabei, die einfach auch solche Namen haben. Mein junger Ehemann und ich lebten für einige Jahre zusammen. Leider starb er an einer Lungenentzündung. Nachdem ich ein Jahr getrauert hatte, heiratete ich Sohn eines Sterns, einen Mandan-Indianer. Meine Familie wünschte es sich, dass ich wieder heiratete. Eine Indianerin konnte zwar alleine Felder bestellen, aber nicht auf die Jagd gehen und Fleisch und Häute nach Hause bringen. Sohn eines Sterns war ein höflicher Mann und mein Vater mochte ihn. »Er ist mutig, Tochter«, meinte Schmaler Knöchel. Er trägt zwei Adlerfedern, denn er hat zweimal einen Feind getötet und er hat den Todestanz getanzt. Dreimal hat er einen Pfeil durch einen Bison hindurchgeschossen. Es war nicht einfach, einen Pfeil durch einen Bison zu schießen und in unserem Stamm gab es nur wenige, denen das gelungen war. Der Frühling war gekommen und im Mond des brechenden Eises kehrten wir in unser Dorf Like a Fishhawk zurück. Unsere Jäger hatten nicht viele Hirsche im Winter erlegt und unsere Maisvorräte neigten sich dem Ende zu. Da wir eine große Familie waren, gedachte Sohn eines Sterns, sich einem Jagdzug anzuschließen, der den Fluss hinabziehen wollte, um nach Bisons zu suchen. Selbst wenn wir nicht viel Beute machen, meinte er, werden wir genug für uns selbst schießen können. Wir jungen Männer sollten nicht den Mais und die Bohnen essen, die die älteren Leute und die Kinder brauchen. Schmaler Knöchel hielt das für eine gute Idee. Ich freute mich, denn ich sollte mit dem Zug ziehen. Die Maisaussaat würde nicht während des nächsten Mondes kommen Und nach den Wochen in unseren engen Winterhütten war mir sehr danach, an der frischen Luft zu sein. Es waren 10 Männer neben Sohn eines Sterns und mir, die sich am Jagdzug beteiligten. Krähe, die hochfliegt. Schlechter Krieger. Hohes Rückgrat. Langer Bär. Und Narbe und deren Frauen. Narbe war ein Tetunzu, der zu Besuch gekommen war. Mein Stamm besaß nun viele Pferde und es wurden weniger Hunde gebraucht als zu der Zeit, in der ich klein war. Eine Gruppe Jäger nahm sowohl Jagd als auch Packpferde mit. Zu dieser Zeit aber war die Herde des Dorfes schwach und durch die Winterfütterung dürr geworden. Und so dachten wir, dass es besser wäre, nur Hunde mitzunehmen. Es gab noch wenig Gras und der Boden war durch die Schneeschmelze aufgeweicht. Nur ein starkes, wohlgenährtes Pferd hätte unter diesen Bedingungen den ganzen Tag laufen können. Ich nahm 3 unserer Hunde mit. Auf die Travois von 2 packte ich Roben als Bettzeug, die Hälfte einer alten Zelthaut, Mokassins für mich und meinen Mann, eine Axt, einen Kupferkessel und einen Schaber für die Häute. Mein 3. Hund zog ein Rundboot, welches mit der Öffnung nach unten auf ein Travois gebunden war. Wir planten, auf dem Wasser zurückzukehren. Da das Wetter kühl war, waren wir warm angezogen. Und alle hatten Roben. Und ich trug ein Kleid aus 2 Hirschhäuten. Die Häute waren an den Kanten zusammengenäht und die Hinterläufe waren so genäht, dass sie die Ärmel bildeten. Ich hatte meinen Mann ein schönes Lederhemd gemacht und mit Perlen verziert. Darüber trug er eine Robe mit der Fellseite nach innen. Er spreizte seine Beine, hob seine Robe hoch, als wolle er sie über seinen Kopf legen und legte sie, das Schwanzende zuerst um seine rechte Seite, dann das Kopfende um seine linke Seite und befestigte sie mit einem Gürtel. Wenn er sich die Robe umlegte, stellte er immer seine Füße auseinander, damit die Robe nicht zu fest anlag und er Beinfreiheit beim Gehen hatte. Also wer mal wissen wollte, wie sich die Indianer in eine Decke gehüllt haben, das ist wirklich so, die stellen sich breitbeinig hin. Und dann wickeln sie sich darin ein und dadurch haben sie Beinfreiheit beim Gehen. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man selber ein Buch schreibt, auf sowas kommt man gar nicht, das zu beschreiben. Ja. Aber die waren sehr praktisch und nachdem sie meistens keine Mäntel hatten am Anfang, sondern sich wirklich in solche Felle gehüllt haben, ist das interessant, wenn man das so liest. Und das wurde dann mit einem Gürtel festgemacht. Also ein wirkliches Zeugnis, wenn man wirklich wissen möchte, wie Indianer gelebt haben. Es gibt einige Bücher bei uns auch im Traumfänger Verlag, die wirklich von Indianern geschrieben wurden. Und das gibt einen ganz anderen Einblick. Manchmal ist es schwierig, weil Indianer eine andere Erzählweise haben wie Deutsche. Also man muss sich schon auch ein bisschen einlassen auf das Thema. Aber ich finde, das ist jetzt ganz einfach geschrieben, aber ich kenne Bücher, da haben wir mal eine Rezension für ein Buch bekommen, auch von einem Indianer geschrieben, dass die hin und her hüpfen oder dass die nicht chronologisch erzählen. Also Indianer erzählen tatsächlich nicht chronologisch, sondern die suchen sich wichtige Teile aus. Wenn die eine Biografie erzählen, dann erzählen die wichtigen Ereignisse und dann fällt ihnen was anderes ein und dann sprechen sie plötzlich von der Tante, die da vor 10 gelebt hat. Also die haben eine völlig andere Erzählweise und Deutsche denken dann immer, die hüpfen hin und her, die kommen von Tarzan aus Sonnenbrille. Und da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, weil das einfach auch eine andere Mentalität und ein anderes Volk ist. Aber hier ist es relativ chronologisch erzählt. Man kann viel erfahren an einfach Haushaltssituationen, Spiele. Auch Kriegszug ist erzählt, Jagd ist erzählt, wie haben die das wirklich gemacht. Auch gefährliche Situationen, was kann passieren. Es wird auch mal erzählt, wie Sioux angegriffen haben, also das Dorf angegriffen haben und dass die Krieger Wache stehen und aufpassen müssen, falls Feinde kommen. Also dieses wirkliche Leben kommt dabei. Also schaut ein bisschen. Wenn Indianer nach Deutschland kommen, gibt es immer wieder, geht dahin. Wenn Indianer Bücher schreiben und die übersetzt sind, lest die Bücher. Und wer gut genug in Englisch ist, wir empfehlen auch immer, das ist ja vom Englischen übersetzt, von einem Studenten aus Leipzig, der sich die Mühe gemacht hat, der Tobias, der das übersetzt hat. Und der hatte uns angeschrieben, hat gesagt, Mensch, wollt ihr das nicht drucken? Fand man natürlich klasse. aber wer kann, lest auch das englische Original. Also das empfehlen wir. Diese Bücher sind tatsächlich für die geschrieben, die das englische Original nicht lesen können. Weil auch manche das nicht so gut finden, wenn die Namen übersetzt werden. Die finden das doof. Aber wenn es Kinder lesen und dann steht dann immer irgendwie Small Ankle oder so, dann können Kinder damit nichts anfangen. Und die Namen bringen ja ein Bild. Und wenn dieses Bild nicht entsteht, dann ist das schade um das ganze Buch und um die Lektüre. Und deswegen haben wir gesagt, wir übersetzen die Namen. Weil wer so gut Englisch kann, der kann auch das englische Original lesen. Habt ihr noch eine Frage zu Indianern? Jetzt die Chance. Ich weiß alles. Ja, aber dann am Stand. Weißt du, wo unser Stand ist? Im J-Gang 100. Also ein Gang und dann, also wer, um 14 Uhr erzähle ich indianische Märchen. Ich werde auch eine Geschichte in Lakota erzählen um 14 Uhr. Und wer noch Fragen hat, der kann gerne zu unserem Stand kommen. Das ist in dieser Halle Gang J 100. Okay, vielen Dank. Wer will, nimmt hier noch einen Flyer mit.
So, 1, 2, 3. Ja, ich versuche das einfach mal so. Genau. Ja, dann möchte ich Sie und euch hier herzlich begrüßen. Das Mikrofon, das im Ständer steht, das fällt immer runter. Jetzt gucke ich mal, ob ich das so schaffe, mit Mikrofon in der einen Hand und Buch in der anderen Hand. Wenn das nicht klappt, dann fällt vielleicht das Buch runter. Schauen wir mal. Wir haben hier große und kleine Kinder, Kinder in allem Alter. Ich gucke jetzt mal, ob ich was finde, was für jedes Alter passt. Und hört ihr gerne Gedichte? Ja. Super, dann seid ihr hier schon mal genau richtig. Es ist nämlich immer so, wenn ich mit zu einem Verlag komme und sage, ich möchte Gedichte machen, dann ist es nicht so, dass die Verlage dann ganz begeistert sagen, oh ja, wir machen Gedichte, sondern dann heißt es, Gedichte wären schwierig. Aber wenn ich dann Gedichte vorlese, dann merke ich, dass doch Gedichte auch ganz gut gefallen und ankommen können. Probieren wir das doch einfach mal aus und damit der Übergang von den Geschichten zu den Gedichten nicht zu schwierig wird, heißt das erste Gedicht Spannende Geschichte. Und jetzt muss ich noch was machen in Richtung Werkzeug und Technik. Jetzt werde ich erstmal die Brille, mit der ich euch gut sehe, ausziehen und die Brille, mit der ich die Buchstaben gut sehe, aufsetzen. So, und dann wäre ich eigentlich soweit. Ihr auch? Super. Dann geht's los mit aus dem Buch eine dicke
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.